Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 14. März. Hier ist Fußball MML Daily. Und es gibt einen Mann, der nach wie vor alles richtig macht in seinem Leben. Am Wochenende war er noch in der Thai-Oase. Jetzt ist er in Miami. Ein Mann von Welt, unser Kosmopolit von Fußball MML. Guten Morgen, Mike Nöcker.
Guten Morgen, Lena Kassel. Geht es dir gut?
Ja, doch. Also mir geht's gut. Ich weiß aber natürlich, dass du, na so wie immer, das Leben mit dem Suppenlöffel genießt und ich wie immer mit dem Teelöffel. Und von daher haben wir durchaus vermutlich unterschiedliche Gemütslagen. Du hängst am Rooftop-Pool und ich hänge auf der Couch.
Ja. Und auch wenn es so klingt und wenn es nach Urlaub klingt, ist es doch ein Business-Trip, aber das glaubt mir sowieso keiner.
Das ist richtig.
Ja, dann fangen wir mal besser an.
MML International.
Und man glaubt es kaum, es war eine Punktlandung von mir in Miami International Airport. Zack ins Uber, zack ins Hotel, zack Fernseher an und was läuft da? Genau. Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven. Das Rückspiel, Achtelfinale, Champions League. Und ich würde mal sagen, bevor wir etwas kritischer werden, müssen wir als allererstes mal sagen, herzlichen Glückwunsch Borussia Dortmund zum Erreichen des Viertelfinals.
Absolut. Wir waren ja durchaus sehr, sehr kritisch mit Ihnen in den letzten Wochen. Und man kann sagen, wir haben am gestrigen Abend die beste Halbzeit unter Edin Terzic gesehen. Das war die erste Halbzeit. Das war richtig, richtig gut. Ich habe ja gestern in der Folge gesagt, was der BVB tun muss, um dieses Spiel zu gewinnen, ist All-In gehen. Und ich glaube, die erste Halbzeit war absolut Champions League würdig und war die Definition von All-In. 10-5 Torschüssen, 61% Ballbesitz, 66% Zweikampfquote. Also die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Also Jadon Sancho hat unfassbar gut gespielt in den ersten 25 bis 30 Minuten. Auch Maaßen, wie erwartet, mit seiner Dynamik und seinem Risiko nach vorne, Malen dazu rechts und Sancho und Brandt so in den Halbräumen. Das hat einfach dem BVB-Spiel enorm gut getan. Immer wenn sie Tempo gemacht haben und ins Risiko gegangen sind, sah das richtig, richtig gut aus. Und das haben sie eben diese erste Halbzeit gemacht. Da haben sie sich plötzlich auch aus einem gegnerischen Pressing befreien können, was eher nur Pressing-Versuche waren, weil sie eben endlich mal mit sehr viel Bewegung zwischen den Linien, mit sehr viel Tempo irgendwie gegnerische Pressing-Versuche überspielen konnten. Also der eigene Spielaufbau, der sah richtig, richtig gut aus, sind aber auf der anderen Seite auch vorne draufgegangen, haben den Gegner erst gar nicht aufdrehen lassen. Also das war so ein bisschen BVB 2011. Und dann, je länger das Spiel ging und desto mehr es in Richtung zweite Hälfte und dann eben auch die in der zweiten Hälfte, war das BVB 2024, muss man sagen. Also da war halt nicht mehr viel zu sehen von Tempo. Sie haben plötzlich wieder sehr ängstlich gespielt, das Risiko rausgenommen und dann hat die Bewegung gefehlt und dadurch sind sie wirklich in die Bredouille gekommen. Also wenn wir mal die Stats mit der zweiten Hälfte dann jetzt mal im Vergleich zur ersten Hälfte sehen, war es dann halt diametral auseinanderliegend zur ersten Hälfte. Also es gab dann plötzlich 5-12 Torschüsse für PSV. Es gab 3-5 Torschüsse aufs Tor für PSV. Es gab Ballbesitz 65% für PSV. Also das war plötzlich eine komplett umgekehrte Welt. Also sie haben sehr stark angefangen und sie haben dann hinten raus sehr, sehr gezittert. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig und erwähnenswert ist, dass diese Mannschaft eine andere Mannschaft ist mit Gregor Kobel im Tor, der in der zweiten Hälfte wirklich unfassbar viele Paraden gezeigt hat, die Mannschaft im Spiel gehalten hat und irgendwie auch, glaube ich, erst dieses, ja dann 2-0, diesen Deckel drauf von Marco Reus auch möglich gemacht hat, ob seiner sehr, sehr starken Leistung. Das gehört definitiv auch mit in die Geschichte dieses Spiels und unterm Strich, ja, führt Edin Terzic Borussia Dortmund zum zweiten Mal in seiner Amtszeit ins Viertelfinale der Champions League und er stellt damit eben den Vereinsrekord von Ottmar Hitzfeld und auch von Jürgen Klopp ein. Also, Chapeau, chapeau, chapeau.
Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist, weil du eben 2011 und 2024 genannt hast, als BVB-Jahre, die sich ja auch irgendwie ein Stück weit eingeprägt haben. Mag sein, dass es einem spanischen Kommentator gelegen hat, wo ich ehrlicherweise gar kein Wort verstanden habe und ich mich komplett auf Fußball konzentrieren konnte. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, weil Stichwort 2011, dieses Gegenpressing, dieses Jagen, dieses unbedingt den Ball wieder haben, die Gier nach dem Ball, fehlt mir ehrlicherweise ein bisschen bei Borussia Dortmund, weil ich so gewohnt bin. Spielkontrolle ist eher das, was sie haben wollen, also sichere, saubere Staffetten und dann eben ihre Chancen zu suchen. Und dann ist aber das Problem, und das hat man, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit gesehen, und ich hoffe, du bestätigst mich da, die Mannschaft ist dann auch ein bisschen lamoyant. In der Sekunde, wo der erste Fehlpass gespielt wird, wo das erste Mal das Gegenpressing des Gegners zu einem Erfolg, nämlich zum Ballverlust bei Borussia Dortmund geführt hat, dann wird die Mannschaft lamoyant, dann hadert sie, dann wird sie unsicher und dann droht das ganze Spiel zu kippen.
Absolut. Und ihr fehlt halt die Ballsicherheit, weil sie eben keinen ballsicheren Sechser haben. Und das fehlt ihnen einfach im eigenen Spielaufbau dann. Und man merkt schon, dass sie mehr und mehr in Richtung Spielkontrolle wollen, genau richtig. Und da befinden sie sich halt in so einem spielerischen Umbruch, weil die besten Zeiten hatten sie eben mit diesem Gegenpressing-Fußball von Jürgen Klopp. Und ich habe immer das Gefühl, sagen wir so, die erste Hälfte war BVB-DNA aus den erfolgreichen Zeiten, also 2011. Und die zweite Hälfte war halt BVB 2024. Wir wollen Spielkontrolle haben, aber haben irgendwie nicht die richtigen Mittel und den richtigen Kader dafür. Und dementsprechend passt auch über die gesamte Saison hinweg das irgendwie nicht alles so gut zusammen. Ich habe das Gefühl, in der Champions League, also 21 Uhr, Flutlicht, da haben sie wieder BVB 2011 Gesichter gezeigt. Also nahezu alle Champions League Partien, bis auf das Hinspiel jetzt gegen PSV, waren richtig, richtig gut. Und in der Liga, da haben sie dieses Gesicht selten gezeigt. Und ich glaube, ihnen steht dieses Tempo, Gegenpressing, Risikogesicht mehr als das andere und passt auch mehr zu dem Kader, den sie haben.
So, ein Spiel haben wir noch, und zwar Atletico gegen Inter. Und das war ein Duell komplett auf Augenhöhe. Das Hinspiel 1:0 für Inter, das Rückspiel 2:1 für Atletico. Macht in der Summe Elfmeterschießen, gab es übrigens seit 2016 in der Königsklasse nicht mehr. Und dann gleich zweimal, und zwar direkt hintereinander. Also so überschlagen sich die Ereignisse und was ich sagen, wenn man halt in einem Elfmeterschießen dreimal verschießt. Grüße gehen raus an Alexis Sanchez, Davy Klaassen und Lautaro Martinez. Dann gewinnt man eben das Elfmeterschießen nicht. Heißt also, Atletico Madrid gewinnt gegen Inter Mailand im Elfmeterschießen und zieht ins Viertelfinale ein.
Oder wie die Sportbild das Spiel zusammenfasst: erst Eierkniff, dann Elferdrama. Ja.
Ach, schade. Ja, so hätte man es natürlich auch machen können.
Eurofighter.
Auch heute Abend gehen die internationalen Pokalnächte in eine nächste Runde, denn es stehen die Achtelfinal-Rückspiele in der Europa League an. Und auch da haben wir zwei deutsche Teams im Rennen. Unter anderem muss der SC Freiburg nach London reisen und trifft auf West Ham United. Das Hinspiel konnten die Breisgauer ja überraschend mit 1:0 für sich entscheiden. Aber Lena, was glaubst du? Rückspiel in London, wird sich der SC Freiburg zum ersten Mal das Viertelfinale eines großen europäischen Wettbewerbs sichern? Oder ist jetzt Endstation?
Boah, ich glaube, das wird ein brutal enges Spiel in der Gruppenphase, wo die Freiburger ja schon mal auf West Ham in London getroffen sind. Haben sie ja deutlich verloren mit 2:0. West Ham ist auch jetzt wieder angenockt, wie damals in der Gruppenphase, wo die Freiburger ja auch ein gutes Hinspiel absolviert haben und dann nur knapp verloren haben. Und dann im Rückspiel in London gab es dann schon irgendwie klare Verhältnisse mit einem 2:0 für West Ham. Jetzt kennen die Freiburger aber ja schon die Situation, weil es eben exakt die gleiche ist. Also da haben sie einen kleinen Vorteil gegenüber der Gruppenphase. Ich erwarte trotzdem ein aggressives Pressing von West Ham im eigenen Stadion. Sie wollen sicherlich direkt für klare Verhältnisse sorgen. Da müssen die Freiburger, glaube ich, gerade in der Anfangsphase sehr, sehr gut dagegenhalten und hellwach sein. Ich glaube, je länger sie es schaffen, dass es 0-0 steht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Weiterkommen. Dabei wird es, glaube ich, auch auf die Performance von Michael Gregoritsch ankommen. Er muss für die Entlastungsmomente in der Offensive sorgen, damit die Defensive eben auch mal durchschnaufen kann, hohe Bälle abfangen, bei Standards mit dem Kopf da sein. Er ist zum Glück richtig gut drauf momentan. Am Wochenende in der Liga getroffen und auch in der Europa League ist er richtig gut unterwegs, hat nur 299 Minuten bisher gespielt, aber eben schon 5 Tore erzielt. Also im Schnitt alle 60 Minuten getroffen. Das ist die beste Minuten-pro-Tor-Quote eines Spielers in der Europa League, der mindestens 5 Tore erzielt hat. Also Gregoritsch ist flying high momentan und die letzten beiden K.O.-Spiele haben die Freiburger ja auch gewonnen. Und zwar mit irre viel Moral. Wir erinnern uns an das 3-2 gegen Lens und dann eben jetzt das 1-0 gegen West Ham im Hinspiel. Es waren zwei richtig dicke Ausrufezeichen und ich glaube, das wird ein enges Spiel. Das kann in die Verlängerung gehen. Das kann ins Elfmeterschießen gehen. Ich kann mir das alles vorstellen. Ich glaube, das, was sicher ist, es wird eng und es wird lang.
Apropos nicht aufgeben und fantastischer Fight, auch Bayer Leverkusen steht heute Abend vor einer wichtigen Partie. Die Werkself würde mit einem Sieg gegen Karabakh ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Im Hinspiel in Baku erkämpfte sich das Team, wir erinnern uns, in letzter Sekunde ein 2-2, stellte also sicher, dass man nach wie vor ungeschlagen ist in dieser Saison. Und nun geht es in der entscheidenden Partie um den Einzug in die nächste Runde. Und auch da die Frage natürlich an dich, bleibt die Werkself weiter ungeschlagen? Zieht sie ins Viertelfinale ein oder wie sieht Lena Kassel das Ganze?
Ich glaube ja. Das werden sie. Die Art und Weise des Hinspiels war ja durchaus überraschend, ne? Die Werkself lag ja da sogar 2-0 zurück. Da hat sich Xabi Alonso, glaube ich, mit seiner Aufstellung ein wenig verpokert, beziehungsweise so ein bisschen es auf die leichte Schulter genommen. Hat im Hinspiel ja Florian Wirtz und auch Granit Xhaka zum Beispiel draußen gelassen. Die kamen dann erst rein und mit ihnen auf dem Feld wurde es plötzlich auch ein komplett anderes Spiel und sie konnten die sich anbahnende erste Niederlage doch noch abwenden. Also beim jetzigen Spiel heute Abend, glaube ich, weniger Rotation. Dazu spielen sie zu Hause, haben keine Reisestrapazen. Also ich gehe schon schwer davon aus, dass sie weiter ungeschlagen bleiben und in die nächste Runde einziehen. Momentum, Kaderstärke, Heimspiel, all das spricht für Bayer Leverkusen.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy. Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Die Ohrfeige.
Die verteilt heute Emil Forsberg und zwar an Max Eberl, den ehemaligen Geschäftsführer von RB Leipzig. Forsberg macht nämlich ihn für seinen Abschied nach 9 Jahren im Club verantwortlich. Forsberg wechselte ja im Januar für 3 Millionen Euro Ablöse zu Red Bull New York. Vergangenen Sommer verhandelte Eberl mit Forsbergs Berater wegen eines Verbleibs in Leipzig. Der ursprüngliche Plan des schwedischen Mittelfeldspielers sei es nämlich gewesen, seinen Vertrag in Leipzig zu verlängern. Zitat: Ja, das war mein Ziel und auch das meines Beraters, als wir im Sommer mit dem Verein über eine Verlängerung gesprochen haben. Ich wollte unbedingt bleiben, wollte aber eine Perspektive über 2025 hinaus. Das sagte Forsberg der Sportbild. Und dann Zitat weiter: Aber dann sind Dinge passiert und das Ganze hat eine andere Richtung genommen. So, so.
Mhm. Demnach habe Eberl, Zitat, ein Angebot gemacht, das für mich nicht wertschätzend war. Ich wollte nicht mehr verdienen, hätte sogar etwas weniger Geld akzeptiert, aber dann sollte ich auf 50% verzichten. Ich fühlte mich nicht respektiert. Ich habe für Leipzig immer alles gegeben. Long story short, RB Leipzig ist für beide mittlerweile Vergangenheit.
Verlierer des Tages.
Das dürfte Maurizio Sarri sein, denn der ist ab heute arbeitslos. Der 65-jährige Italiener ist nämlich offiziell als Trainer von Lazio Rom zurückgetreten. Nach dem Aus in der Champions League gegen Bayern gab es auch zuletzt 3 Niederlagen in Folge in der Serie A. Lazio bedankte sich nun für die geleistete Arbeit und wünschte Sarri menschlich und beruflich Erfolg. Und zwar viel Erfolg. Neuer Trainer des krisenden Tabellenneunten wird Giovanni Martusiello. Der 52-Jährige war zuvor Co-Trainer bei Lazio.
Ja, und es gab ja schon vorher bereits erste Spekulationen über Sarris Abschied. Und dann kam eben auch der Name Miroslav Klose ins Gespräch. Ja, ehemals Lazio-Stürmer und deutscher Weltmeister. Er sollte irgendwie auch eventuell Nachfolger werden. Klose selbst traute sich den Job dann auch zu bei seinem ehemaligen Verein. Zitat, ja natürlich, klar, ich kann morgen da sein. Ich würde es machen, das sagte der 45-Jährige. Allerdings, am Ende wurde es dann eben doch ein anderer.
Das kommt überraschend.
Die EU-Markenbehörde verbietet überraschenderweise den Namen Super League. Weil es in Dänemark bereits die Superliga gibt, darf sich die umstrittene europäische Super League nach Ansicht der EU-Markenbehörde wegen zu großer Ähnlichkeit so nicht nennen. Die Behörde gab dabei einer Klage der dänischen Vereine statt. Zitat: Wir sind sehr erfreut, dass die EU-Markenbehörde zu unseren Gunsten entschieden hat, dass die Marke The Super League in der EU den Wert, den die dänischen Vereine in die Superliga investiert haben, verletzt. Das sagt Klaus Thomsen, Geschäftsführer von Superligaen AS. Die dänische Superliga hatte sich übrigens schon immer gegen den Wunsch einiger großer europäischer Vereine nach einer neuen europäischen Liga ausgesprochen. Zitat: Wir sind der Meinung, dass es Offenheit und eine Qualifikation für internationale Vereinsturniere über nationale Meisterschaften geben sollte. Das fügte Thomsen weiter an. Jetzt gibt es also einen ersten Zwischenerfolg, zumindest was den Namen angeht, immerhin. Die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, Mike, hast du zufällig einen Alternativ-Namensvorschlag jetzt für die Super League? Fällt dir da irgendwas ein?
Kohleklub? Oder Protzpokal?
Protzpokal. Vielleicht auch sowas wie den Dagobert Duck Cup.
Ja, oder so Blink-Bling. Irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall. Ich finde Protzpokal finde ich gar nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Protzpokal finde ich auch relativ gut, muss ich sagen. Kannst du ja mal einreichen, ja? Bei entsprechenden Quellen.
Mal so kurz aus der Lameng.
Ja, nicht schlecht.
Ja, führt natürlich dazu, dass bereits jetzt gleich ich Nachrichten von Lukas Vogelsang und Micky Beisenherz gleichzeitig bekomme mit wahnsinnig lustigeren Vorschlägen. Aber ich war hier ehrlicherweise ja noch nie für die Gags zuständig.
Ich ja auch nicht, aber das sind natürlich dann auch manchmal unsere Dailies. Also wenn ihr eine Idee habt, ja, für einen alternativen Namensvorschlag für die Super League, immer her damit. Gerne könnt ihr in unsere DMs sliden. Jetzt slidet ihr aber erstmal in einen fantastischen neuen Tag und hoffentlich slidet ihr da sehr gut rein. Wir hören uns morgen natürlich wieder. Dann gibt es die Vorschau auf den Spieltag, so wie immer. Also es geht Schlag auf Schlag hier weiter. Fußball, 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 Fußball. Es gibt immer etwas zu bereden und das werden wir eben auch morgen wieder tun. Ja.
Und kannst du mich mal bitte dafür feiern, dass ich hier im Daily geblieben bin, um mit dir aufzuzeichnen und deshalb nicht zu Inter Miami gegangen bin, die gegen Nashville SC gespielt hätten, in der US-Version oder in der amerikanischen Version der Champions League. Ich habe auf Messi verzichtet, nur für dich. Für euch. Für euch, die Fans.
Na also, Mike Nöcker, ich habe ja angefangen, er ist ein Kosmopolit. Aber was soll ich sagen, er ist auch immer noch ein Mann des Volkes.
Ich bin immer Straße geblieben, auf jeden Fall.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen und danach darf auch nichts mehr kommen. Danach darf auch nichts mehr kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, habt einen feinen Tag und das waren für euch heute Lena Kassel.
Und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.